SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
Die Augen der Welt sind heute einmal mehr nach Mainz gerichtet. BioNTech hat Zahlen vorgelegt und eine gute Nachricht für alle, die auf Impfstoff warten. Die Mainzer Firma will mit US-Partner Pfizer noch einmal mehr Impfstoff herstellen als bisher geplant. Und zwar bis zu 2,5 Milliarden Impfdosen bis Jahresende. Sabrina Fritz hat die Pressekonferenz von BioNTech für uns verfolgt.
Böhringer Bayer BioNTech. Die Firma aus Mainz ist auf dem Weg, zu den Top-Pharma-Unternehmen in Deutschland aufzusteigen. Verantwortlich dafür ist der Impfstoff gegen Covid-19. Dieser hat auch für den ersten Gewinn in der Unternehmensgeschichte gesorgt, wie das Unternehmen heute mitteilte. Auch wenn er mit 15 Millionen Euro noch recht klein ausgefallen ist. Gewaltig sind dagegen die Aussichten, die BioNTech-Gründer Ugo Sahin heute auf der Jahresbilanz aufgezeigt hat.
We believe that mRNA will revolutionize the field of immunology. And BioNTech is well placed to continue to lead the revolution.
Die mRNA-Technologie wird die Immunologie revolutionieren und BioNTech ist gut aufgestellt, um diese Revolution anzuführen, sagt er. Das heißt, mit dem mRNA-Impfstoff, den BioNTech entwickelt hat, können Krankheiten wie Krebs oder Allergien erfolgreich bekämpft werden. Dafür sind bereits verschiedene Produkte in der Testphase. Aber aktuell konzentrieren sich die Forscher in Mainz voll auf die Bekämpfung des Coronavirus. 2,5 Milliarden Impfdosen sollen in diesem Jahr hergestellt werden. Mehr als die Hälfte davon ist inzwischen verkauft. Ein Großteil in die EU. Der Umsatz soll im nächsten Jahr 10 Milliarden Euro betragen. Ein gewaltiger Sprung nach oben. 2,5 Milliarden Dosen, damit könnten locker alle Einwohner der USA und Europas ihre Erst- und Zweitimpfung erhalten. Doch der Chef von BioNTech geht davon aus, dass in einigen Monaten eine Auffrischungsimpfung notwendig sein wird.
We strongly believe that booster doses will be required.
Wir brauchen auf jeden Fall eine Auffrischung. Auch deshalb, weil Menschen, die mit dem mRNA-Wirkstoff geimpft sind, kaum ansteckend sind. Das zeigen die Daten aus Israel. Und damit entstehen auch weniger Mutationen.
Während der Impfstoff von AstraZeneca regelmäßig für Schlagzeilen sorgt, läuft die Versorgung mit dem BioNTech-Impfstoff bislang offensichtlich störungsfrei. Die Produktion in dem neuen Werk in Marburg ist erfolgreich angelaufen. Dort wird rund um die Uhr 7 Tage die Woche produziert. Erfahrungen, schnell die Produktion hochzufahren, mehr Geld in der Kasse, eine weltweite Bekanntheit, ein starker Partner mit Pfizer in den USA. Corona hat Ugo Sahin und sein Team dem Ziel ein großes Stück näher gebracht, einer der weltweit führenden Pharmahersteller der Welt zu werden.
SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz berichtete. Es sind lange und zähe Verhandlungen gewesen in der Metall- und Elektroindustrie. Am Ende steht jetzt ein außergewöhnlicher Tarifabschluss. Prozentuale Lohnsteigerungen wie gewöhnlich stehen keine drin. Stattdessen haben Arbeitgeber und IG Metall sich auf Sonderzahlungen verständigt. Das wollen wir einordnen mit unserem SWR-Tarifexperten Christoph Geismeier. Erstmal aus Sicht der Beschäftigten, was bedeutet diese Einigung denn nun ganz praktisch für Sie?
Ja, die klassische Lohnerhöhung gibt es diesmal nicht. Stattdessen zahlen die Arbeitgeber je Firma eine vereinbarte Summe in einen Finanztopf ein. Über die Verwendung dieses Geldes wird dann jeweils zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung zu Anfang eines Jahres entschieden. Bei Betrieben mit guter Entwicklung soll der Geldtopf dann ausgezahlt werden an die Mitarbeiter, ganz normal. Bei Firmen, die Probleme haben, kann der Geldtopf dagegen verwendet werden, um Löhne und Jobs zu sichern. Beispiel: Ein Betrieb muss wegen schwacher Auftragslage die Beschäftigung runterfahren. Die Mitarbeiter können weniger Stunden arbeiten. Eigentlich hätten sie dann entsprechend weniger in der Tasche. Doch durch das angesparte Geld kann man hier dann in Zukunft Lohneinbußen abfedern. Das war der IG Metall wichtig. Mit Blick auf die Transformation in der Industrie ist ja zu erwarten, dass das Geschäft in vielen Betrieben zurückgehen wird. Und durch die jetzt gefundene Regelung kann man das mit Blick aufs Einkommen etwas abfedern.
Dazu gibt's in diesem Jahr 500 Euro Corona-Prämie. Wie stark ist denn dieses Verhandlungsergebnis insgesamt von der Corona-Pandemie beeinflusst?
Natürlich spielt Corona eine Rolle. Viele Betriebe sind als Folge der Pandemie wirtschaftlich unter Druck. Deshalb war der Spielraum für Lohnerhöhungen gering. Die große Linie dieses Tarifabschlusses, die geht aber auf die Transformation der Industrie zurück. Stichwort Geldtopf, um Jobs und Einkommen zu sichern. Das ist das Neue und das, was in den nächsten Jahren helfen soll, den Umbruch der Industrie für die Beschäftigten abzufedern. In der Automobilwirtschaft zum Beispiel gibt es durch den Trend zu mehr E-Fahrzeugen in Zukunft viel, viel weniger Arbeit.
Das war also keine einfache Ausgangslage für diese Verhandlungen. Wie gut, wie tragfähig ist denn dieser Abschluss Ihres Erachtens für die Beschäftigten und für die Betriebe?
Ich finde, der Abschluss ist sehr fair, sehr ausgeglichen, ob Gewerkschaft oder Unternehmer. Jede Seite konnte einen Teil ihrer Forderungen durchsetzen. Verlierer oder Gewinner gibt es, wenn man den gesamten Abschluss sieht, meiner Meinung nach nicht. Es ist wirklich ein guter Kompromiss. Er ist tragfähig für alle. Und für die Mitarbeiter in der Branche gibt es einen großen Vorteil. Zwar hat es kein dickes Lohnplus gegeben, aber durch den Geldtopf ein wichtiges Instrument, um Jobs zu sichern. Und das sind aktuell sicher viele Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie wirklich sehr froh drum.
Jetzt gibt's also eine Einigung im Pilotbezirk Nordrhein-Westfalen. Wann rechnen Sie mit Ergebnissen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz?
In Baden-Württemberg wird ja zur Stunde schon wieder verhandelt. Arbeitgeber und IG Metall wollen möglichst noch heute einen Abschluss auf Basis des in NRW vereinbarten Tarifabschlusses schaffen. Ich denke, das wird möglich sein. Morgen wird für die Metallerinnen und Metaller in Rheinland-Pfalz weiter verhandelt. Und auch hier, denke ich, werden wir morgen einen Abschluss sehen.
Hintergründe von SWR-Wirtschaftsredakteur Christoph Geismeier. Wie tief die wirtschaftlichen Spuren der Corona-Krise sind, das zeigen heute Zahlen der Statistischen Landesämter. In Rheinland-Pfalz ist die Wirtschaft vergangenes Jahr etwas weniger stark geschrumpft als in Deutschland insgesamt, in Baden-Württemberg dagegen stärker. Petra Thiele.
In Baden-Württemberg ist genau wie in Bayern das Bruttoinlandsprodukt um 5,5% gesunken. Damit liegen beide industriestarken Länder unter dem Bundesdurchschnitt von 4,9%. Noch schlimmer als in Baden-Württemberg schrumpfte die Wirtschaftsleistung in Hessen und im Saarland. Rheinland-Pfalz kam dagegen nur auf ein Minus von 4,5%, weil die Wirtschaftsstruktur dort nicht so industrielastig ist und somit die pandemiebedingten Umsatzeinbußen geringer waren. Einziger Lichtblick war 2020 die Baubranche. Sie konnte zulegen. Insgesamt produzierten und erbrachten die Baden-Württemberger 2020 Waren und Dienstleistungen im Wert von 500 Milliarden Euro. In Rheinland-Pfalz lag die Wertschöpfung bei 140 Milliarden Euro.
Petra Thiele zum Schrumpfen der Wirtschaftsleistung in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Der DAX dagegen im Höhenflug, reißt einen Rekord nach dem anderen. Heute die 15.000 Punkte, er schließt auch knapp drüber. Geradezu paradox. Sebastian Schreiber aus unserem Börsenstudio hat sich umgehört, wie das zusammenpasst.
Wenn man sich die Wirtschaft anguckt, die deutsche Wirtschaft, da sieht man eine Zweiteilung. Die Dienstleistungen sind sehr schlecht, die leiden unter dem Lockdown, der Handel ist in einer Rezession. Aber das verarbeitende Gewerbe boomt und profitiert von der globalen Nachfrage. Und viele der großen DAX-Firmen hängen eben an der globalen Konjunktur.
Sagt Felix Hüfner, Chefvolkswirt für Deutschland bei der Großbank UBS. Ähnlich argumentiert auch Chris Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege der Commerzbank.
Weltwirtschaftlich betrachtet haben wir in den letzten Wochen tatsächlich eher unsere Prognosen nach oben genommen, weil wir ein riesengroßes Konjunkturpaket in den USA sehen und weil wir in Asien bemerken, dass die Corona-Pandemie dort gut gemanagt wird.
In dieser Lage zeigt sich einmal mehr, der Handel mit Aktien ist ein Geschäft mit der Zukunft. Der Blick der Anleger richtet sich nach vorne.
Das bedeutet, in gewisser Weise preisen die Börsianer jetzt die konjunkturelle Entwicklung in 6 oder in 12 Monaten ein. Und da sind wir uns eigentlich alle einig, sollte Covid-19 weitestgehend in den Hintergrund getreten sein und dementsprechend die wirtschaftliche Situation schon deutlich besser aussehen.
Mit jedem steilen Anstieg an den Aktienmärkten stellt sich auch die Frage, wann folgt der Absturz? Der Boom an der Börse hängt unter anderem mit den niedrigen Zinsen zusammen. Die Notenbanken bleiben weltweit bei einer ultralockeren Geldpolitik. Das heißt, sie kaufen etwa Staats- und Unternehmensanleihen im großen Stil, um den Markt mit Geld zu versorgen. Wenn die Wirtschaft wieder stärker anzieht, könnte diese Geldflut für steigende Preise sorgen. Dazu Volkswirt Felix Hüfner von UBS.
Dieses Jahr werden wir hohe Inflationsraten sehen. Wir erwarten allerdings, dass es im nächsten Jahr dann wieder nach unten geht. Und das sollte eigentlich dazu führen, dass die Zentralbanken die Zügel nicht anziehen, die Geldpolitik weiter locker lassen.
Von Sorgen und Risiken ist in diesen Tagen beim Blick auf die große DAX-Tafel im Frankfurter Handelssaal allerdings wenig zu spüren. Im Höhenflug des Börsenbarometers spiegelt sich vielmehr große Zuversicht wider. Sebastian Schreiber, ARD Börsenstudio.